Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen unglaublich spannenden Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe im Vorfeld. Aber bevor wir unseren spannenden Gast begrüßen, bin ich wie immer an dieser Stelle einmal latent und höflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Dirk. Ja, unseren heutigen Gast haben wir schon vor ungefähr anderthalb Jahren kennengelernt und natürlich auch direkt zu uns eingeladen. Es hat dann etwas gedauert, bis es wirklich geklappt hat, denn er ist und war sehr viel beschäftigt, unter anderem damit, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Wie es dazu gekommen ist, wie er seine diversen Tätigkeiten unter einen Hut bringt und vermutlich noch viele andere Dinge besprechen wir heute mit ihm. Er hat die Professur für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der Technischen Universität München und macht noch so viel mehr. Ich verzichte jetzt mal darauf, den Wikipedia-Artikel zu zitieren. Es würde viel zu lange dauern. Wir fragen ihn jetzt einfach selber. Herzlich willkommen. Wir freuen uns schon sehr auf Professor Dr. Dirk Heckmann.
Ja, hallo, lieber Michael, hallo, lieber Marc, hallo. In die Runde sozusagen alle, die dann zuhören. Ich freue mich riesig, bei euch hier zu Gast sein zu dürfen. Ich kenne euer Format, ich mag es sehr gerne, habe schon viel reingehört. Und ja, es hat ein bisschen gedauert. Es hat ein bisschen gedauert, dass ich dann jetzt auch hier live auf der Stage bin. Aber man könnte sagen, es war vielleicht auch wirklich intuitiv diese Überlegung, euch die Gelegenheit geben, das allererste Interview zu führen, nachdem mir das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.
Wunderbar.
Sehr schön.
Bevor wir zum Bundesverdienstkreuz kommen, wollen wir aber mal zeitlich ein bisschen zurückgehen. Wir fangen ja immer damit an, unsere Leute zu interviewen. Irgendwann hatten sie mal ein Reifezeugnis oder auch Abitur genannt in der Hand. Mit anderen Worten, es steht einem die ganze Welt offen. Wie ist es dann bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast, so, ich studiere jetzt Jura oder Rechtswissenschaften?
Ja, eine gute Frage bei mir besonders, weil das war gar nicht so logisch, das war gar nicht so klar. Denn ich war in den 70er Jahren als Musiker unterwegs. Ich habe Klavier gelernt, auch schon sehr früh, Jugendmusiziertwettbewerbe mitgemacht und war auf dem Weg in ein Musikstudium. Das war einfach mein Wunsch, mein Traum, Pianist zu werden, vielleicht auch Komponist. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Allerdings kamen dann meine Eltern, die gemeint haben, Junge, mach was Vernünftiges. Keine brotlose Kunst. Und dann gab es eben das Fach, das damals in den 70er Jahren als eines der vernünftigsten galt, nämlich Jura. Damit kann man immer irgendwas machen. Und weil ich ja in Trier aufgewachsen bin und die Universität Trier tatsächlich seit kurzem zum damaligen Zeitpunkt eine juristische Fakultät hatte, 76 war das erst, 78 habe ich begonnen, das war auch das Jahr meines Abiturs. Ja, dann habe ich mal Jura studiert auf Rat meiner Eltern.
Fiel dir das Studium denn leicht der Rechtswissenschaften oder musstest du dich da durchboxen? Ich könnte mir vorstellen, wenn man vorher so viel musiziert hat, hat man vielleicht auch noch während des Studiums ein bisschen musiziert, um vielleicht auch noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen oder. Fiel dir das leicht, das Jurastudium?
Ja, wir haben ja hier ein Format, in dem alle sehr ehrlich sind. Und deswegen möchte ich also klar sagen, es ist mir extrem leicht gefallen. Ich war ja schon früher Schachspieler, habe dann auch in der Oberliga gespielt mit unserem Schachclub Turm Trier. Und Schach ist eine gute Voraussetzung, was das logische Denken betrifft, auch so ein bisschen strategisch zu denken. Und tatsächlich, das Jurastudium fiel mir sehr leicht. Gleichwohl war es ja nicht mein Lieblingsfach. Das heißt, ich hatte während des ganzen Jurastudiums überlegt, okay, du machst das, du kannst das. Es war auch gar nicht schlecht, es hat mir schon auch ein bisschen Spaß gemacht, aber Musik hätte ich besser gefunden. Aber ja, ich bin dann bei Jura geblieben.
Okay, jetzt hattest du irgendwann dann dein erstes Staatsexamen und dann geht man ja dann doch relativ stringent, meistens zumindest dann aufs zweite Staatsexamen zu und muss dann auch mal in die Praxis, muss dann seine Wahlstation machen. Ich kenne das ja nur vom Hörensagen. Wie war denn das für dich, wenn du da irgendwo auf einmal in der Staatsanwaltschaft oder wo auch immer du gelandet bist, dann auf einmal das Ganze auch recht anwenden musstest?
Ja, auch sehr, sehr schön. Also man hat natürlich die normale Referendarzeit durchlaufen. Bei mir waren es damals noch 3 Jahre, ist ja heute kürzer. Damals waren es noch 3 Jahre, die Station war ein bisschen länger. Ja gut, dann ging es in die erste Zivilstation beim Landgericht Trier. Dann ging es tatsächlich zur Staatsanwaltschaft, dann ging es in die Verwaltung, Bezirksregierung, Trier und so weiter. Und nach jeder Station habe ich gesagt, das machst du nicht. Du bist kein Zivilrichter, du bist kein Staatsanwalt, du bist kein Verwaltungsjurist und später auch kein Rechtsanwalt. Ich hatte am Ende hatte ich zwei, sagen wir mal, ganz ordentliche Examina, aber keine berufliche Perspektive.
Okay, aber jetzt hast du dann ja irgendwann dein zweites Staatsexamen gemacht und jetzt gibt's ja quasi dann die Möglichkeit, okay, ich habe jetzt gelernt, was ich alles nicht bei den Juristen machen will. Und da ist ja immer noch so dieses Vögelchen auf der Schulter, ich weiß es nicht, das gesagt hat, aber Musik, hallo. Wie war das dann für dich?
Ja, also tatsächlich, die Musik war inzwischen so, die Musikbegeisterung war immer noch da, aber ich habe ja ehrlich gesagt durchaus gearbeitet. Ich war dann auch während der Referendarzeit war ich schon wissenschaftlicher Mitarbeiter bis zu der Drittelstelle. Ich war in der Kanzlei, habe ich zusätzlich noch gejobbt. Ich war Korrekturassistent und so weiter. Mhm. Man hat ja auch Geld verdient. Alles gut, alles prima. Aber letzten Endes war ja noch eine Perspektive, die übrig blieb, nach dem zweiten Examen, nämlich einfach an der Uni zu bleiben, um zu sagen, das hat mir nämlich wirklich Spaß gemacht. Ich fand dieses universitäre Umfeld, fand ich ganz spannend, auch mit den Studierenden und lauter jungen Leute, sehr inspirierend. Und dann dachte ich mir, dann promoviere ich doch einfach, weil Schreiben fiel mir leicht, hat mir Spaß gemacht. Und so eine Promotion ist ja auch ein hehres Ziel. Da habe ich das gemacht. Und als die dann fertig war und ich immer noch nicht in irgendeine Praxis wollte, eine Anwaltschaft oder Ähnliches, habe ich mich ja habilitiert, weil man muss ja sich irgendwie beschäftigen. Dann habe ich dann mich habilitiert und dann war ich tatsächlich am 14. Dezember 1995 habilitiert.
Kurz zur Promotion. Wie hast du denn dein Promotionsthema gefunden? Oder welches war das damals?
Ja, sehr schön. Also, genau, das Promotionsthema war der Sofortverzug staatlicher Geldforderungen. Paragraph 80 Absatz 2 Nummer 1 sagt ja, dass man, wenn man jetzt eine staatliche Geldforderung hat, also Abgabenbescheid, Gebührenbescheid und so weiter, dass der Widerspruch oder die Anfechtungslage keine aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, man muss sofort zahlen, das hat ja auch gewisse Gründe. Ich fand es aber immer ungerecht, dass der Staat hier so eine Vorleistungspflicht einführen kann und dann Jahre später, wenn das rechtskräftig ist und das war rechtswidrig, heißt es, naja, kriegst das Geld halt wieder zurück, aber ohne Zinsen. Mhm. Der Staat hat mit dem Geld gearbeitet. Und meine Arbeit war dann darauf gemünzt, nach Paragraph 818 Absatz 2 BGB analog einen größeren Zinsanspruch für den Bürger hier herbeizuschreiben. Ihr könnt euch vorstellen, das ist absolute Mindermeinung geblieben und es ist nicht so gekommen, aber mein Herz lag daran, eben diese Ungerechtigkeit hier irgendwie zu beseitigen. Das war der Gegenstand meiner Dissertation.
Okay, also es hört sich für mich grundsätzlich erstmal auch als Nicht-Jurist nach einem spannenden Thema an, hat aber mit Datenschutz, IT-Recht, korrigiere mich, noch gar nichts zu tun, ne? Wie kamst du denn später dann mal zu deinem Habilitationsthema? War das quasi daran anschließend oder hast du da schon quasi in andere Richtungen eingeschlagen? Hast du da ein paar Haken geschlagen?
Nein, es war tatsächlich so. Ich war ja lange Zeit Assistent am Lehrstuhl von Thomas Württemberger. Zunächst an der Universität Trier. Dann bin ich ihm nach Freiburg gefolgt, als er den Ruf nach Freiburg bekam. Und das ist ein ehrenwertes Institut, wo sehr viele, sehr, sehr bedeutende Staatsrechtler auch aufgewachsen sind sozusagen. Also sehr, sehr spannend. Und natürlich muss ich zugeben, im Laufe der Zeit habe ich das ein bisschen gepackt, sozusagen im öffentlichen Recht, im Staatsrecht, dort mich auch zu vertiefen. Und das Habilitationsthema war Geltungskraft und Geltungsverlust von Rechtsnormen. Das heißt, ein rechtstheoretisches Thema, ein normentheoretisches und auch rechtsphilosophisches Thema, auch was sind überhaupt Gesetze und wie entstehen die und wann verlieren die ihre Wirkung? Und übrigens ein Thema, das heute ganz große Bedeutung hat. Weil wir uns nämlich fragen können, ob es nicht einen Geltungsverlust von Rechtsnormen gibt, Kraftwirkungsverlust. Weil wir heute nämlich in einer Zeit leben, in dem ein amerikanischer Präsident oder sagen wir einfach mal Autokrat hier Deals macht, fern jeder Rechtsstaatlichkeit. Und man sich fragen kann, ob etwas wie der DSA, der DMA und so weiter, die einfach missachtet werden durch die USA, ob die überhaupt noch Geltung haben, also ob die ihre Wirkung erfüllen. Formal natürlich schon, sie gelten ja, aber sie haben keine echte Wirkung. All solche Dinge habe ich damals schon theoretisch gemacht, ohne zu wissen, dass das später mal den Digitalbezug bekommen würde. Das heißt, die Habilitationsschrift war tatsächlich noch eher klassisch noch in diesem Sinne, aber während der Habilitationsphase war ich ja Assistent bei Württemberger und er hatte diese tolle Idee, ein Polizeirechtslehrbuch eben zu verfassen. Damals gab es noch gar nicht so viel in dem Bereich und hat mir die Co-Autorenschaft angeboten, unter anderem für ein ganz neues Kapitel polizeiliche Datenerhebung und Datenverarbeitung. Mhm. Und damals war das deshalb ganz, ganz spannend, weil 1983 hatte das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil viele spannende Dinge judiziert, auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gefunden. Aber es hat auch deutlich gemacht, man braucht auch in einem gewissen Maße einen bereichsspezifischen Datenschutz. Und der war in vielen Ländern einfach oder praktisch überall, er war nicht vorhanden. Also hat man eine Übergangsfrist von 7 Jahren, um hier bereichsspezifisch Datenschutzregelungen zu machen. In den Polizeigesetzen, also eben um das Jahr 1990 herum, ist die Frist abgelaufen. Und Baden-Württemberg hat die Frist sehr genau ausgeschöpft. Und dann kam eben tatsächlich eine große Novelle zum baden-württembergischen Polizeigesetz mit ganz vielen Vorschriften zur Datenverarbeitung. Und die habe ich mir vorgenommen. Das war dann so eines meiner Themen damals für das neue Lehrbuch. Und das war tatsächlich die erste große Berührung mit Datenschutz und dann natürlich in der Folge auch mit dem Thema Digitalisierung.
Aber jetzt muss ich auch noch mal kurz fragen. Du hast am Anfang erzählt, deine Leidenschaft war oder ist Musik und bist dann so auf Wunsch deiner Eltern zum Jurastudium gekommen. Dann wäre mein Empfinden jetzt gewesen, naja, dann ist dein Weg ins Urheberrecht nicht weit. Ne? Dann nimmst du dich des Musikrechts an, wäre ja vielleicht so die logische Konsequenz, wenn man dann auch Berührung dann mit dem hat, was man gerne macht. War das für dich ein Thema? Im Studium wahrscheinlich nicht so viel, da gab es wahrscheinlich nicht so die Schwerpunkte, aber irgendwann kommt ja vielleicht mal die Überlegung, wo will ich in Zukunft hin? War das eine Überlegung auch oder hat das dann gar keine Rolle mehr gespielt?
Das hatte zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt. Später kam es ja dann wieder und der Jurispraxiskommentar, den ich ja dann in der ersten Auflage ganz alleine geschrieben habe, 2007 erschienen, da ist ja ein ganzes Kapitel im Urheberrecht gewidmet. Und ich habe natürlich in meinen Vorlesungen zum Internetrecht, die 1997 gestartet sind, auch das Urheberrecht behandelt. Natürlich gehört das dazu. Aber es war tatsächlich in dieser Phase, die du ansprichst, war das kein Thema. Ich war zwar zunächst Hilfskraft bei Wieling, einem Zivilrechtler in Trier, und jetzt sind diese einfach biografischen Zufälle, dass nämlich Wieling keine Assistentenstelle für mich hatte, nach dem zweiten Examen, Württemberger aber schon. Und so bin ich vom Zivilrecht ins öffentliche Recht gewechselt und habe im Grunde genommen das auch nie bereut. Im Gegenteil, Thomas Württemberg ist ein traumhaft guter akademischer Lehrer auch. Und bei ihm habe ich unheimlich viel gelernt. Und so bin ich dann eben komplett ins öffentliche Recht gekommen, auch ins Polizeirecht natürlich gekommen. Und das ist ja so die Schiene aus dem Digitalbezug, die ich dann quasi gefahren bin.
Ja, und das Datenschutzrecht, auch gerade im Polizeikontext, ist ja sehr technisch. Ne, da muss man ein bisschen verstehen, die Hintergründe, was sind da für Mechanismen, wie werden Daten erhoben mit Abhören und was da alles noch mit dazu eine Rolle spielt. Fiel dir das leicht? Also hast du auch gesagt, ja, auch das Technische daran interessiert mich total, ich muss mich da als Jurist ein bisschen tiefer eingraben, aber trotzdem interessiert es mich? Oder hast du gesagt, nee, trotz dieser ganzen Technik mache ich das, weil ich das rechtlich einfach total spannend finde?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Das ist ja heute für viele junge Leute so. Sollen sie eben jetzt Juristinnen und Juristen eher sozusagen mehr monodisziplinär im klassischen Recht bleiben und das andere so gerade so ein bisschen noch dazu nehmen? Oder arbeitet man wirklich richtig interdisziplinär und führt das zusammen? Letzteres war bei mir der Fall. Und das ist übrigens auch der Punkt, wo sozusagen meine Leidenschaft für Musik und am Ende, die auch die Leidenschaft für das Recht zusammengekommen sind. Denn das war letzten Endes, als ich meinen Lehrstuhl in Passau bekam, 1996 habe ich den übernommen und dann überlegt, will ich jetzt 30, 35 Jahre lang Verwaltungsakt und Anfechtungslage machen, wie mein Vorgänger, oder möchte ich etwas Kreatives machen, etwas Spannendes, etwas Innovatives. Und als Musiker war ich ja immer kreativ auch und gestaltend. Und da war ja das Internet in den Haushalten angekommen in Deutschland, Mitte der 90er, mit Modemverbindungen und so weiter. Und dann dachte ich auf einmal, und das ist wirklich buchstäblich zu verstehen, da ist Musik drin. In diesem Fach ist Musik drin. Dieses Internetrecht, das damals noch kaum so genannt wurde, 1997, da gab es EDV-Recht und so etwas. Aber Internetrecht, das war plötzlich etwas, da ist so viel neu. Da muss man so viel Neues überlegen, gestalten, kreativ sein. Das fand ich mega spannend. Und ich bin unheimlich dankbar über diesen Zufall der Geschichte, dass der Zeitpunkt, in dem ich meinen Lehrstuhl bekam mit 35 Jahren in Passau und das Internet hier als technische Entwicklung und dann gesellschaftliche Entwicklung dann auch da war, dass ich das in dem Internetrecht zusammenführen konnte, habe dann auch entsprechend meinen Lehrstuhl umgewidmet. Der hieß dann eben Lehrstuhl für öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und Internetrecht. Und das war auch der erste in Deutschland in dieser Form. Übrigens auch lange, lange, lange Zeit der einzige.
Okay, also jetzt hast du schon von Passau gesprochen. Jetzt hattest du deine Habilitation. Mit deiner Habilitation hast du dich jetzt auf die Professur beworben und bist jetzt dann quasi an den Lehrstuhl nach Passau gekommen. Ich versuche mal so ein bisschen auch mal so Menschen zu verstehen. Jetzt hast du schon deinen Chef in Thomas Württemberger wirklich sehr, sehr gelobt und dass der für dich sehr, sehr prägend war und dass der für dich sehr, sehr wichtig war, dass du von ihm viel mitgenommen hast. Aber jetzt hast du deine Habilitation geschrieben und jetzt gibt's ja dann irgendwann so den ersten Tag, wo man selber Professor ist und durch diese Tür geht. Wie fühlt sich das dann an? Ist man dann demütig, weil man dann denkt, naja, ich möchte es mal genauso gut machen wie mein Ziehvater? Oder wie war das für dich, als du dann quasi selber in Passau da durch die Tür gegangen bist und deinen ersten Arbeitstag hattest?
Also ich muss zugeben, an den allerersten Arbeitstag als solchen, außer dass wir da einen Sektempfang gemacht, also Sektumtrunk gemacht haben, mit den wenigen Mitarbeitern, die ich damals noch geerbt habe, habe ich jetzt nicht wegen des Sektes, aber irgendwie nicht ganz die Erinnerung, aber es ist wirklich in den ersten Tagen kann ich das wirklich sagen, meine erste Vorlesung, die ich dann gehalten habe als Professor, natürlich, irgendwo nicht Vertretung für den Chef sozusagen selber. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich da nämlich vor dem Hörsaal einen Kaffeeautomaten aufgesucht habe und habe da so ein Getränkeautomat und habe mir eigentlich so einen Kakao, das war damals mein Getränk, rausgezogen. Und da war eine Studentin, die dann daneben stand und meinte, oh, kannst du mir mal gerade Geld wechseln hier für den Automaten? Und ja, klar, und zwar kam jetzt kurz ins Gespräch, weil die hat dies jetzt auch in die Vorlesung. Ich glaube schon. Hier, Hörsaal 1, gell? Genau. Und dann sind wir da reingegangen und ich bin dann die Treppe immer weiter runter. Ich dachte schon, was für ein Streber, der setzt sich jetzt in die erste Reihe. Die war ein bisschen mehr hinten gesessen und ich bin ganz nach vorne gegangen und habe dann die Leute begrüßt. Ich habe nicht den Blickkontakt gesucht zu dieser Studentin. Aber ich könnte mir vorstellen, da ging manches in ihrem Kopf herum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich ist es was Besonderes, wenn man jetzt Professor ist, wenn man jetzt im Professorium, Fakultätsrat und so weiter ist. Aber eines war für mich auch klar. Ich war immer jemand, der gern auf die Bühne gegangen ist. Ich war als Musiker, dass ich in vielen Konzerten auf der Bühne, das hat mir Spaß gemacht. Einfach. Und ich finde das toll, wenn dann Studierende da sind, mein Publikum sozusagen, die mir zuhören, das ist doch klasse, dass Leute dann ihre Zeit mit mir verbringen. Vielleicht nicht immer ganz freiwillig, aber trotzdem war immer mein Ansinnen, denen eine gute Zeit zu verschaffen, sozusagen, um dann, dass sie sagen, Mensch, das war doch cool, hat sich gelohnt. Und das gab ja da auch Evaluationen dann eben auch später, wo man immer ganz gespannt reingeguckt hat und so. Es gab die Plattform meinprof.de, so spick mich bei den Lehrern eben. Und da hatte ich tatsächlich zeitweise die allermeisten Bewertungen aller Juraprofessoren in Deutschland. Einfach deshalb, weil ich das stark thematisiert habe als Internetrechtler und sozusagen auch aufgefordert habe, die Plattform zu nutzen. Und so hat man ein schönes Feedback auch von seinem Publikum, man könnte fast sagen, von seinen Fans.
Okay, das wird sehr, sehr spannend an.
Die Dame an dem Getränkeautomaten wird wahrscheinlich heute noch erzählen. Und der Heckmann hat mir damals das Geld gewechselt.
Bist du in Passau und hast jetzt den, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du entschieden, ich werde jetzt den Namen des Instituts ändern, des Lehrstuhls ändern. Frage Nummer 1, kann man das so einfach? Muss man da einen Antrag stellen? Und wie wird das denn eigentlich von den Kollegen aufgenommen? Da gibt's jetzt diesen neuen und der sagt jetzt, ja, wir ändern jetzt den Namen, wir haben jetzt ein neues Rechtsgebiet. Und andere, wir haben ja hier auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die sagen, ja, Internetrecht, das gibt es doch gar nicht, das braucht man doch gar nicht. Wie war denn das dann so unter den Kollegen und KollegInnen?
Ja, sehr, sehr spannende Frage. Und wir haben ja uns hier versprochen, wir sind heute ganz ehrlich. Also es ist, sagen wir mal, ich habe nicht nur Begeisterung gespürt und es gab durchaus nicht wenige, die gesagt haben, das ist kein relevantes Fach. Das brauchen wir nicht. Dieses Internet, das vergeht auch wieder. Das ist jetzt so ein Hype im Grunde genommen und man sollte als Jurist nicht jedem Hype aufsitzen. Und da gab es durchaus Widerstände. Ich wollte auch einen Studienschwerpunkt IT-Recht ins Leben berufen. Das ist mir zunächst nicht gelungen, weil da die Mehrheit klar dagegen war. Und dann brauchte ich tatsächlich einen auswärtigen Ruf, den ich dann auch bekam, um dann in die Waagschale zu werfen bei der Verhandlung. Entweder ich bekomme jetzt diesen Schwerpunkt, den ich dann bedienen kann, begründe auch eine Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik, die das Ganze dann noch ein bisschen zusätzlich begleitet. Oder ich gehe dann an die Zeppelin-Universität Friedrichshafen, an den Bodensee, wunderschöne Privatuniversität mit Zimmer mit Seeblick, Privatstrand, war ein lukratives Angebot. Ich habe es am Ende, wie man sich vorstellen kann, dann abgelehnt, aber ich habe in der Bleibeverhandlung auch besonders mit dem Präsidenten, das habe ich sehr geschätzt, der gesagt hat, nee, Heckmann, wir brauchen so ein Fach. Wir müssen das wirklich hier in Passau auch etablieren. Und Sie haben ja schon ganz viel jetzt mittlerweile schon dafür getan. Das sollten wir jetzt rund machen. Und dann gab es ja auch parallel auch die Einführung des Fachanwalts für IT-Recht. Mhm, das war natürlich auch nochmal eine gute Entwicklung sozusagen. Und sagen wir mal so, der Schwerpunkt wurde dann sehr gerne genommen von unseren Studierenden.
Okay, das kann ich mir gut vorstellen, weil das natürlich auch wir wissen heute, dass das ein wichtiges Thema ist und dass es ein spannendes Thema ist. Und dass man das dann natürlich auch gerne hört. Jetzt bist du aber, wie wir ja heute wissen, heute nicht mehr in Passau, sondern irgendwann nach München gegangen. Und wenn der Wikipedia-Eintrag dazu stimmt, hast du dort dann auch nochmal die Gelegenheit gehabt, quasi etwas komplett neu aufzubauen. Was war denn da dann nochmal die Herausforderung oder die Motivation dann zu sagen, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Stadt und ich baue nochmal einen Lehrstuhl auf? Beziehungsweise, welche Möglichkeiten wurden dir denn damit gegeben, auch quasi auf der grünen Wiese etwas zu beginnen?
Ja, das ist jetzt ein wunderbarer Vergleich, auch Systemvergleich, Technische Universität München, Universität Passau. Denn an der TU München habe ich unglaublich tolle Ausstattung bekommen, ein tolles Umfeld gefunden und war von Anfang an sehr erwünscht, mit meinem Fach sozusagen. Der damalige Präsident Herrmann, der dann 2019 gegangen ist, als ich gekommen bin, also seine letzte Amtshandlung war noch meine Berufung an die TUM, als erster Jurist für dieses Gebiet. Es gibt Christoph Ann noch einen weiteren Zivilrechtler dort damals, aber im Wesentlichen habe ich dann dort den ersten Lehrstuhl in diesem Gebiet eröffnen können, durfte mir auch aussuchen, wie der heißen soll, und hatte dann allerdings leere Räume, kein Personal, keine Möbel, keine Computer, gar nichts, sondern eine gewisse Ausstattung auf dem Lehrstuhlkonto und durfte dann erst einmal mich um Mitarbeiter kümmern. Ich durfte mich kümmern um Möbel und all diese ganzen Geschichten. Habe dann auch schnell ein tolles Team zusammengefunden und ich hatte das ganz große Glück, dass meine schon damals sozusagen beste Mitarbeiterin am Passauer Lehrstuhl, nachdem Anne Paschke, das ist meine allererste Schülerin, dann zu dem Zeitpunkt schon ins Bundeskanzleramt gewechselt ist, war dann Sarah Rachut diejenige, die dann von Passau nach München mitgegangen ist. Mhm. Die hat dann sozusagen die Erfahrung, die sie schon in Passau Lehrstuhl hatte, mitgebracht eben in München. Und mit ihr zusammen habe ich diesen Lehrstuhl aufgebaut und dann auch ein halbes Jahr später das TUM Center for Digital Public Services gegründet, eine bundesweit einmalige Einrichtung mit Grundlagenforschung einerseits, aber konkreter Beratung für Politik, für die Verwaltung, für auch die Wirtschaft oder gesellschaftliche Organisationen, haben wir dieses CDPS eben aufgebaut mit ihr zusammen. Und das war natürlich eine großartige Möglichkeit, uns auch in der TUM zu vernetzen, weil wir ja dann in alle anderen Fakultäten reingestrahlt haben, schwerpunktmäßig natürlich in die Informatik, aber auch in die medizinische Fakultät. Da haben heute sehr viel Forschungsprojekte und Lehre auch an der medizinischen Fakultät oder wie sie jetzt heißt, School of Medicine and Health. Das ist etwas, was ganz anders ist jetzt, als es in Passau war. Passau war mehr monodisziplinär, eine juristische Fakultät, ganz klassisch. Tolle Fakultät, keine Frage, super Lehre dort auch, aber diese Forschungsmöglichkeiten interdisziplinär, die sind jetzt doch in der TUM noch viel größer gewesen.
Jetzt würde mich noch interessieren, du hast gesagt, universitäres Umfeld gefällt dir, man merkt auch, du brennst für das Thema, du willst das gerne vermitteln, du hast gesagt, du hast da deine Bühne und deine Fans sozusagen. Jetzt gibt es aber natürlich bei einer Professur, könnte ich mir gut vorstellen, ja auch viele Dinge, die keinen so großen Spaß machen. Also so Dinge wie Möbel aussuchen oder ne, wie viel Computer kaufen wir jetzt? Welche Mitarbeiter muss ich finden und einstellen und leiten etc.? Sagst du, okay, das ist so ein notwendiges Übel und ich delegiere das so weit wie möglich? Oder hast du da inzwischen auch Freude dran gefunden, bei diesem Organisatorischen?
Ja, sehr schön. Also ganz ehrlich, ich habe ja schon vorher Startup-Beratung gemacht. Mhm. Jetzt bei den ganzen Digitalfragen. Das ist ja klar. Auch in Passau gab es natürlich Startups. Man hat dann ganz toll auch mit den Leuten zusammengearbeitet. Nun war ich durch die Berufung an die TUM, war ich allen Ernstes selber Startup-Gründer. Ich war Entrepreneur. Denn ich hatte ein Thema. Ich hatte eine Ausstattung, will ich nicht meckern, also die TUM hat mich sehr gut ausgestattet, natürlich finanziell, aber wie es halt so ist auch bei den Startups, man muss mit dem Geld der Investoren was machen. Und das ist eben bei jeder Startup, selbst die Unicorns, TUM bringt ja immer wieder Unicorns hervor, die haben ja alle mal klein angefangen. Und die haben ja natürlich alle, dann haben auch die großen Gründer, die später die Supermanager waren, die haben auch mal einen Computer kaufen müssen und Leute einstellen müssen und so weiter. Ich fand das super spannend, dass ich das alles in die Hand genommen habe und wirklich gesagt habe, ich kann hier was bauen. Kommt da wieder diese kreative Ader. Ich kann was gestalten. Ich hatte ja die Freiheit. Ich hatte ja auch keine Fakultätsdisziplin. Ich hatte eine einzige Pflichtvorlesung und selbst die war cool. Aber ich hatte nur Kühe. Ich hatte nur Spaß. Ich konnte machen sozusagen mit dem Fach, was ich wollte und natürlich immer im Sinne sozusagen einer guten Lehre, im Sinne natürlich einer sinnvollen Forschung, ist ja klar, aber doch nach meinen Ideen. Ich musste mich nicht abstimmen in Gremien sozusagen, was da geschieht. Ich war mein eigener Herr und damit auch gewissermaßen Unternehmer. Und dieses Unternehmerische, das lag mir schon.
Jetzt hast du es quasi schon gesagt, aber ich weiß es auch aus den Gesprächen, die wir schon mal persönlich miteinander hatten, dass du unglaublich gerne interdisziplinär arbeitest, dass es dir wahnsinnig viel Freude macht, dich mit anderen Disziplinen auszutauschen. Jetzt will ich den Juristen nicht zu nahe treten und insbesondere den Verwaltungsjuristen nicht zu nahe treten, aber ich behaupte mal, das ist nicht selbstverständlich in diesem Bereich so. Was treibt dich an, dass du so wahnsinnig gerne interdisziplinär arbeitest?
Im Grunde genommen ist es eine ganz simple Sache, nämlich mein Blick auf die Welt. Ich lebe unheimlich gerne und ich nehme ja alles wahr, was um mich herum geschieht. Ja, und ich nutze es ja auch als Verbraucher, als Nutzer, die Dinge jetzt in der technischen Entwicklung. Ich sehe natürlich, was macht das mit den Menschen? Ich sehe auf einmal die ganze Hassrede im Internet. Dann kommt damit das Thema Cybermobbing sozusagen, Cyberbullying auf. Ich habe damit Anne Paschke zusammen ein Persönlichkeitsrechtsschutzgesetz entworfen, weil mir das nicht genügt hat, was die Politik da in dem Bereich unternommen hat, so ein Cybermobbing-Paragrafen und anderes mehr. Ich habe mit Sarah Rachut dann die Bayerische Verprüfungserprobungsverordnung geschrieben, damit man in der Pandemie überhaupt ob mal Klausuren zu Hause schreiben konnte, sonst wären das ja alles Nullsemester gewesen. Und damit kann man ja etwas bewirken. Und das war mir wichtig. Ich wollte ja nicht fürs Bücherregal schreiben oder neuerdings für die Datenbank, sondern ich wollte ja was bewirken, Impact haben. Sozusagen. Und als Musiker möchte man, dass die Leute gute Laune haben, dass sie beschwingt nach Hause gehen, dass sie die Musik nochmal zu Hause auflegen und so weiter. Und hier möchte ich einfach, dass die Welt ein klein bisschen besser machen. Wirklich mit der Betonung klein, man hat nur begrenzte Möglichkeiten. Aber es muss ja irgendwas bewegt werden. Und wir haben hier riesen Herausforderungen. Ich habe als Wissenschaftler ein Riesenprivileg. Ich werde sehr gut bezahlt für Dinge, die mir Spaß machen. Was für ein Privileg. Und dann muss ich doch was zurückgeben. Und das mache ich dadurch, dass ich dann einfach Dinge eben konkret auch gestalte. Und ich würde auch den Vorwurf immer zurückweisen, ach, das ist ja angewandte Wissenschaft, das ist ja Fachhochschulniveau oder sowas. Was für ein Unsinn. Erstens, unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind großartig. Die leisten sehr, sehr viel. Diese Unterscheidung sollte man jetzt wirklich jetzt niemals respektierlich nehmen. Und warum soll die eine Universität wirklich auch konkret über interdisziplinäre Forschung wirklich auch Dinge gestaltet, indem man beispielsweise die Corona-Warn-App mit unterstützt in der Entwicklung damals mit dem Datenschutzkonzept oder die elektronische Patientenakte eben auch dahingehend untersucht in der Telematik-Infrastruktur. Wie kann die noch ein bisschen besser angepasst werden und so weiter? Das ist das, was ich auch für sehr, sehr wichtig halte. Aber ich sehe natürlich, dass die Juristenausbildung und dass die juristische Forschung auch noch ein großes Stück monodisziplinär ist. Und das sollte man hoffentlich mal ändern.
Okay, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über deinen Weg gesprochen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen wirklich auch so in das Juristischere hinein. Ich habe ja immer so noch so ein paar Standardfragen. Aber Wo ist denn jetzt, wenn du jetzt heute auch als Professor, als Dozent tätig bist, wo liegt denn heute dein Forschungs- und dein Lehrschwerpunkt? Also was sind denn ganz banal jetzt mal so Inhalte in deinen Vorlesungen beziehungsweise von vielleicht den jungen Menschen, die du betreust, wenn die eine Promotion an deinem Lehrstuhl schreiben?
Also ich kann das zweigeteilt beantworten. Was die Lehre betrifft, habe ich ja eine Pflichtveranstaltung. Das ist Einführung in das Recht für Politikwissenschaften. Ich habe das, als ich dann kam, 2019 sofort umbenannt. Ich benenne gerne Dinge um. Und das heißt dann Einführung in das Recht der digitalen Gesellschaft. Weil ich mir sage, wir sind heute in der digitalen Gesellschaft. Wenn wir eine Einführung in das Recht machen, müssen wir bei Verträgen eben sofort natürlich auch die Online-Verträge berücksichtigen. Wir müssen bei Demokratie auch das Thema eben Partizipation im Internet und diese Dinge bis hin zu Computerwahlen, all diese Dinge müssen wir mitmachen. Das mache ich sehr gerne für die Politikwissenschaften. Dann habe ich aber ansonsten nur noch Kür. Und das ist im Wesentlichen tatsächlich nach den Säulen meines Instituts, des TUM Center for Digital Public Services, eben schön aufgeteilt. Wir haben nämlich drei Säulen: Verwaltung, Bildung, Gesundheit. Das heißt, wir machen die Verwaltungsdigitalisierung, E-Government, gewissermaßen Online-Zugangsgesetz und all diese Dinge. Dann haben wir die Säule Bildung. Das ist ein Stück weit Hochschulrecht, Bildungsrecht. Aber das war zum Beispiel eben die Entwicklung der Fernprüfungsverordnung oder ganz neu haben wir einen großen Schwerpunkt: generative KI. Generative KI und Prüfungen. Also die Frage, wie gehe ich damit um, dass wir heute eben, die geht ja nicht weg, die ist ja da und bleibt auch da, die generative KI. Was ist mit Hausarbeit, was ist mit Bachelorarbeit, bis hin zur Dissertation? Kann man das trotzdem genauso machen wie bisher? Da haben wir einen riesengroßen Schwerpunkt auch im Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation, das BDT. Da bin ich einer der Gründungsdirektoren und momentan der einzige Jurist im Direktorium. Und wir haben dort das Projekt AFAIR, das sich genau diesem Schnittpunkt KI und Hochschulen, KI und Prüfungen widmet. Und das ist so der Bildungsbereich und das Gründerwesen hatte ich ja schon angeteasert. Da machen wir ganz konkrete Veranstaltungen für die medizinische Fakultät. Erst letzte Woche durfte ich da eine großartige Vorlesungsreihe meiner Kollegin Jacqueline Lammert dort mitgestalten mit den Grundlagen der digitalen Medizin. Das nannte ich dann von der Röntgenverordnung zur KI-Verordnung. Sozusagen habe da den Bogen gespannt und werde aber auch entsprechende Workshops machen. Tom Prägelmann, den er natürlich auch kennt, der war bei uns schon zu Gast und hat da einen schönen Workshop gemacht und hat uns mal die KI-Möglichkeiten hier geschildert, auch für Promotionen. Also das ist so der Bereich, eben auch die ganze Vorlesung. Ich habe natürlich eine Einführung in das KI-Recht, selbstverständlich. Wir haben einen Zertifikatsstudiengang für Künstliche Intelligenz mit begründen dürfen, auch über Fächer hinaus und machen da den juristischen Part gewissermaßen. Wir haben noch als letztes genannt vielleicht ein Seminar zur Digitalpolitik, das, was wir jedes Jahr machen, wo wir dann in Berlin sind. Da haben wir mit Google einen ganz tollen Host gefunden, der uns dann auch dort die Räumlichkeit zur Verfügung stellt, wo wir dann das Seminar in Berlin machen und dort kommen dann ganz viele Persönlichkeiten aus der Digitalpolitik. Es kommen die entsprechenden Sprecher aus den Fraktionen im Bundestag, aus dem Kanzleramt, aus den Ministerien. Wir haben dann aber auch Leute von D21 und Bitkom und der GovTech Campus und so weiter. Also die kommen dorthin und mit denen diskutieren unsere Studierenden und kriegen dann so die Digitalszene schöne Kontakte.
Wahnsinn. Also finde ich ja sehr spannend, was du da machst. Mit auch so ein bisschen Blick auf die Uhr gehe ich mal so in einer meiner Standardfragen hinein. Jetzt haben wir hier einen absoluten Fachmann, der im Bereich Digitalrecht, Internetrecht sich wirklich sehr, sehr gut auskennt und wahrscheinlich auch über das ein oder andere Gesetz schon das ein oder andere graue Haar bekommen hat. Jetzt nehmen wir mal an, und ich unterstelle dir, du bist von tiefem Herzen ein Demokrat, aber jetzt unterstellen wir mal, du bist für einen Tag König, Kaiser von Europa und darfst bei den Digital-Internet-Gesetzen all das ändern, was du innerhalb von 24 Stunden schaffst. Wo würdest du ansetzen?
Oh mein Gott. Das ist eine sehr, sehr eine tricky Frage, weil ich bin jetzt so sehr getriggert, weil ich sofort Trump im Kopf habe, sozusagen Diktator für einen Tag. Und das ist ja genau das, was ich absolut ablehne. Aber du hast es ja den Disclaimer gebracht, dass das natürlich jetzt eine fiktive Frage ist vor diesem Hintergrund. Ja, was würde ich ändern? Im Grunde genommen, ja, Es müssen mehrere Dinge sein. Also eine Sache funktioniert nicht, außerdem habe ich ja, glaube ich, den ganzen Tag Zeit. Also da kann man einiges machen. Ich würde als allererstes das Verbotsverfahren zum Verbot einer verfassungswidrigen Partei würde ich novellieren, dahingehend, dass ein Bundesverfassungsgericht das in allerkürzester Zeit abhandeln könnte. Was ist das für ein irrsinniger Umstand zu sagen, wir können es gar nicht einleiten, das dauert ja Jahre. Ja, warum eigentlich? Warum soll ein solches Verfahren jahrelang dauern? Chan Yo-Yun, der mein Kollege am Bayerischen Verfassungsgerichtshof ist, ein guter Freund auch von mir, der in wirklich ganz vielen Videos und Statements ja ganz deutlich macht, wie viele gute Gründe es gibt für das Verbot der AfD, der hat das ja immer wieder klar vorgebracht. Also ich würde die prozeduralen Voraussetzungen verbessern, um diese verfassungswidrige Partei dann auch zu verbieten, weil sie ist die größte Gefahr für unsere Demokratie in Deutschland.
Das unterschreibe ich sofort.
Was jetzt die Digitalpolitik, ja, danke schön, was die Digitalpolitik betrifft, würde ich im Grunde genommen eine Art Digitalgesetzbereinigungsgesetz machen, dahingehend nämlich, dass ich deutlich machen würde, wir müssen den guten Gedanken, ich bin nämlich für Regulierung, interessanterweise, ich bin übrigens auch für Bürokratie, aber nur, wie es Max Weber verstanden hat, in einem ordnenden Sinne, in einem Sinne der Rechtssicherheit, Vorhersehbarkeit staatlichen Handels und nicht im Sinne der Überbürokratisierung, die wir ja haben, als Regulierung in gewissem Maße und die Werte, die wir in Europa haben, die möchte ich hochhalten, die sind ganz, ganz wichtig. Die Menschenwürde, der Fairness-Gedanke, die Chancengleichheit und so weiter, die sollen ganz oben stehen und die müssen sich in den Gesetzen wiederfinden. Das tun sie ja auch zum Teil, auch in der KI-Verordnung mit der Kritikalitätspyramide, dem risikobasierten Ansatz. Aber dann im Detail ist vieles zu kompliziert und widersprüchlich und so weiter. Mhm. Und das würde ich gerne ändern, weil sie sozusagen weniger Regulierung, aber bessere Regulierung. Und gerne können wir dazu auch KI einsetzen.
Sehr gut.
Okay, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und zwar, du hast eben das Stichwort Verwaltungsdigitalisierung gesagt. Ich überlege die ganze Zeit, ob es gefahrlos möglich ist, dieses Fass jetzt aufzumachen. Bist du damit zufrieden, wie es umgesetzt wird? Oder siehst du dann noch ein sehr dickes Brett zu bohren?
Ja, kurze Antwort. Man kann natürlich nicht zufrieden sein mit dem aktuellen Stand. Da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Aber ich muss sagen, was das Normative betrifft, haben wir in Bayern das Bayerische Digitalgesetz. Das erste dieser Art in Deutschland überhaupt, was das E-Government-Gesetz abgelöst hat. Ein umfassenderes Gesetz, was übrigens auch die Pflicht zum Einsatz nutzerfreundlicher Software beinhaltet. Eine Gesetzespflicht für nutzerfreundliche Software, die mit den Nutzerinnen und Nutzern zusammen entwickelt werden muss. Das sind Fortschritte. Wir haben normative Fortschritte in dieser Richtung. Und wir haben jetzt aktuell mit Fabian Mehring auch wirklich einen sehr, sehr taffen Digitalminister, der Dinge vorantreibt. Also ich bin nicht zufrieden, was viele, viele Jahre passiert ist. Aktuell, Ende 2025, tut sich mehr. Und ich habe die große Hoffnung, dass jetzt in den nächsten 2 Jahren unglaublich viel passiert.
Okay, dann nehme ich das als positiven Impact mit. Die zweite Frage natürlich, die ich stellen muss, wie kamst du zum Bundesverdienstkreuz? Also herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal dazu, aber passiert dir wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Wie kam es dazu und erzähl mal, wie du es erlebt hast.
Ja, das ist wirklich so krass. Es ist so krass. Ich habe eine einzige Auszeichnung außerhalb dessen, den Karl-von-Rotteck-Preis für meine Dissertation bekommen. Das war 1992, ja, lang ist her. Und meine Schülerinnen, Anne Paschke und Sarah Rachut, haben schon viele Preise aufgehäuft. Alleine Sarah Rachut 3 Wissenschaftspreise für ihre Habil-ähnliche Dissertation. Großartig. Und ich habe mir gesagt, toll. Oder Anne Paschke war 2x 40 unter 40. Und ich habe mir gedacht, okay, das werde ich nie, 40 unter 40. Aus Gründen. Eher 60 über 60. Das heißt also, kriege ich irgendwann auch mal eine Auszeichnung, hätte ich mir gewünscht, wirklich. Aber da denkst du nicht dran. Ganz allen Ernstes, wenn da diese Post kommt, ja, in dem Fall von der Staatskanzlei Bayern, Söder unterschrieben, dass auf seinen Vorschlag hin der Bundespräsident mir das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen hat, da war ich sprachlos. Meine Frau niemand kennt mich sprachlos, ihr auch nicht. Aber ich habe erstmal rumgestottert und sie fragte, was ist denn los? Was steht denn da? Ich konnte es nicht fassen. Es hieß ja auch nicht, wir überlegen, wir haben sie nominiert, sondern es ist mir verliehen. Punkt. Mhm. Es wird nur dann irgendwann überreicht. Ja? Mhm. Also, wow. Und dann habe ich weitergelesen, da war schon die erste kurze Begründung dafür. Und das hat ja dann der Minister Blume dann eben genau am 28. Oktober dann in seiner feierlichen Überreichung nochmal weiter ausgeführt, warum ich das bekommen habe. Das wird ja begründet. Mhm. Ja? Und da war ich wirklich ganz, ganz beseelt und glücklich, dass es so eine Art Lebenswerkauszeichnung ist. Das soll klar zum Ausdruck haben, dass ich derjenige war, der diesen Fachbereich Recht und Digitalisierung quasi, wie sagte Blume so schön, als Gründungsvater gewissermaßen hier initiiert hat. Jemand, der jetzt hier um fast 30 Jahre lang dieses Fach vorangebracht hat, in vielen Kontexten aktiv war. Da wurde die Datenethikkommission erwähnt, da wurde mein Engagement auf dem Digitalgipfel, Nationalen IT-Gipfel der Kanzlerin erwähnt, solche Dinge, ehrenamtlich, die DGI natürlich, der langjähriger Vorsitzender ich war, sind ja auch alles Ehrenämter. Also letzten Endes zu sagen, ich habe dieses Fach entdeckt, wenn man so will, eben also aus öffentlich-rechtlicher Sicht. Die Zivilrechtler waren ja auch recht früh, Spindler, Wiebe, Täger und so weiter. Aber als Staatsrechtler war ich nun wirklich der Erste und lange Zeit der Einzige, habe das entdeckt und habe das dann gegen Widerstände weiterentwickelt, weil ja viele gesagt haben, das ist Quatsch und das brauchst du nicht und so weiter. Und habe gesagt, nein. Und deswegen hat ja auch Blume dann von Haltung, Herz und Verstand gesprochen. Also dann dachte ich, Mutter hat Haltung und sagt, nee, ich finde das relevant, das müssen wir machen. Und ich überall, wo ich die Chance habe, das einzubringen, bringe ich mich ein, bringe ich das Thema. Das Thema war immer größer als ich. Und deswegen sehe ich auch diese Auszeichnung. Einmal, dass ich als Auszeichnung für alle meine Teams in all dieser Zeit, das habe ich auch meiner privaten Feier danach auch bei meinen Freunden und Kollegen dann auch gesagt, es sind immer auch die Teams, die dahinter stehen, neben der Familie, selbstverständlich. Aber ich habe auch gesagt, es ist eine Auszeichnung für das Fach Recht der Digitalisierung, für interdisziplinäre, praxisorientierte Forschung, für lösungsorientierte Forschung, etwas zu bewegen. Ich finde es großartig, dass diese Auszeichnung jetzt im Raume steht und besagt, Leute, das ist wirklich wichtig und macht das und noch mehr Leute sollen sich diesem Thema widmen und dann kann ich nur als ein Botschafter sein für diese Idee und dieses Bundesverdienstkreuz, was mich natürlich mega glücklich macht, ist halt ein Symbol gewissermaßen für diese Entwicklung, die ja bei mir, wie wir heute festgestellt haben, 1996, 97 begonnen hat.
Ja, also eine sehr deutliche, wenn auch sehr späte Bestätigung deiner Arbeit, deines Lebensweges, ne? Genau.
Sehr gut.
Richtig, ist bei Nobelpreisen auch nicht anders.
Ja.
Hat man 20, 30 Jahre lang nach irgendeiner Entdeckung.
Apropos, ich muss mal ganz blöd fragen, ich habe noch kein Bundesverdienstkreuz, deswegen muss ich das fragen. Gibt es da einen Geldpreis dabei, wie beim Nobelpreis? Oder ist das nur, in Anführungsstrichen, das Kreuz?
Ja, es ist tatsächlich, es ist eine Urkunde, es ist das Kreuz als solches und so eine Anstecknadel noch, also natürlich überhaupt kein Geld, das ist auch gut so, überhaupt nicht, es ist einfach nur unglaublich viel Ehre, absolut.
Okay, die dir auf jeden Fall gebührt und das kann ich vielleicht noch so als kleine Anekdote sagen, ich habe dich auf einem Vortrag in Berlin gesehen. Und was mich dir in den ersten 90 Sekunden, was ich schon sympathisch fand an deiner Vortragsweise, natürlich hast du vorne gestanden und natürlich hast du vorne den Vortrag gehalten, aber du hast in den ersten 90 Sekunden schon gesagt, liebe Leute, ich habe diese Folien hier nicht gemacht, sondern das war A, B, C, D und die haben für mich im Grunde genommen hier die Arbeit geleistet und ich stehe jetzt hier nur vorne und präsentiere das. Das ist nämlich alles andere als selbstverständlich und ich habe auch schon Professoren erlebt, die das genau andersrum machen, die andere Leute für sich arbeiten lassen und dann nur selber im Sonnenschein stehen wollen. Und auch auf deiner LinkedIn-Seite, wo du dann geteilt hast, dass du jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, hast du auch direkt Leute erwähnt, die dich begleitet haben und ohne die dies das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Das macht die Sache schon sehr besonders, finde ich auch nochmal, dass da jemand so arbeitet.
Ja, vielen Dank, dass du das erwähnst.
Schließe ich mich an. Es war sehr kurzweilig. Wir leiten jetzt das Ende sozusagen mal ein bisschen ein, weil es ja auch nicht zu sehr ausarten soll. Vielleicht musst du im Zweifel irgendwann nochmal wiederkommen. Vielleicht hoffentlich dauert es dann nicht mehr anderthalb Jahre, bis du das nächste Mal da bist. Bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Wenn du nochmal Zeit finden solltest, würden wir uns sehr freuen. Wahrscheinlich mit der einen oder anderen Veröffentlichung. Denn ich sag mal zum Thema CAA etc. Du publizierst ja am laufenden Band. Also irgendwas finden wir schon, würden wir uns sehr freuen.
Genau. Gut. Dann danke dir, Dirk. Wenn du magst, darfst du gleich noch ein kurzes Schlusswort sprechen. Aber bevor du nochmal das Wort ergreifen darfst, bedanken wir uns erst einmal bei euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform ihr uns hört oder seht. Wir sind ja auf unterschiedlichsten Plattformen mittlerweile verfügbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dort kann man uns abonnieren. Dort kann man uns Sternchen geben oder dort kann man uns Daumen nach oben geben. Und gegebenenfalls kann man dort auch Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch eine Frage an den Dirk habt, dann schreibt sie bitte einfach in die Kommentare. Irgendwie kriegen wir das dann schon miteinander und untereinander ausgetauscht. Also vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und dann Dirk, wenn du magst, darfst du noch gerne die letzten Worte für heute haben.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, dieses wirklich wunderbare Format. Ihr seid tolle Menschen, die sozusagen sehr empathisch durch eine solche Sendung führen. Das ist ganz wichtig, dass sich dann der jeweilige Gesprächspartner, Partnerin wohlfühlt. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Voll. Absolut richtig. Und natürlich bin ich auch erreichbar für jeden, für jede über LinkedIn, über E-Mail, über alle möglichen Kontexte. Bin ich immer bereit, Fragen zu beantworten, ins Gespräch zu kommen und so weiter. Und vielleicht ist es doch erlaubt, auf ein Werk hinzuweisen, was einfach zum Thema heute passt. Nämlich im Dezember erscheint im Verlag Dunker und Humblot, passend zum Lebenswerk, das ist jetzt ein halber Zufall, weil es viel früher initiiert war, aber es passt halt einfach, ein Werk ausgewählte Schriften 2000 bis 2025. Da habe ich tatsächlich von meinen Publikationen 65 ausgewählt, die dann in diesem Werk systematisch nochmal anders kategorisiert sind, kommentiert sind, mit der großen Einleitung versehen sind und so weiter, sodass man all das, was wir heute auch teilweise angerissen haben, findet man dort in Publikationen wieder auf 1100 Seiten. Das ist schon ein bisschen größer geworden. Und ich bin sehr, sehr dankbar dem Verlag, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat, diese ausgewählten Schriften, ist ja nicht selbstverständlich, dann eben dort auch zu publizieren.
Okay, danke dir.
Spannend. Danke.
Dann machen wir es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.